Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Ereignisse. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, freut uns das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das würde uns extrem helfen, weil wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos, wie das geht, findest du in den Shownotes. Wenn es so kalt ist, wie jetzt gerade, dann hilft es oft, sich eine warme Suppe zum Aufwärmen zu machen. Habe ich auch schon gemacht diesen Winter. Aber, wie wir in den letzten Wochen gelernt haben, nicht nur dafür sind Suppen gut, weil Klimaprotestierende machen seit ein paar Wochen mit aufsehenerregenden Aktionen auf sie aufmerksam. Angefangen hat das Ganze mit zwei Aktivistinnen, die Tomatensuppe auf ein Van Gogh-Gemälde in der Londoner Nationalgalerie geschüttet haben. Mittlerweile haben sie auch in Österreich schon Leute an Dinosaurier im Museum geklebt oder Klimts Gemälde beschüttet. Aber auch auf der Straße haben sie ein paar Leute schon festgeklebt und Autos blockiert, um auf die drohende Klimakatastrophe, die eigentlich schon in vollem Gange ist, aufmerksam zu machen. Und daraufhin ist wieder die Diskussion hochgekocht. Was darf politischer Klimaaktivismus eigentlich? Aber nicht nur über diese Frage wollen wir heute reden, sondern auch, wie viel es tatsächlich bringt, sich auf Straßen oder an Gemälde zu kleben. Was sind gerade die großen Fragen der Klimabewegung? Was sagt uns die aktuelle Form von Aktivismus und Protest auch über den Stand der Klimabewegung insgesamt aus? Und wie kann man den Klimakollaps tatsächlich stoppen? Welche Rolle spielt da kollektives Handeln, aber auch das Handeln von Einzelnen dabei? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Lena Schilling. Lena ist eine der bekanntesten Klimaaktivistinnen in Österreich und sie hat den Jugendrat gegründet. Sie war unter anderem auch vorne mit dabei, als die Baustellen für den Lobautunnel und die Stadtstraße in Wien besetzt und für einige Monate dann auch tatsächlich der Bau gestoppt und blockiert wurde. Außerdem hat Lena gerade ein Buch geschrieben, ein sehr inspirierendes, nämlich Radikale Wende, weil wir eine Welt zu gewinnen haben, wo es auch darum geht, dass Protest nicht nur radikal sein darf, sondern auch muss. Und genau darüber will ich heute mit Lena sprechen. Insofern freut es mich extrem, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Podcast zu kommen, Lena.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch.
Du bist ja eine von den, wenn nicht die bekannteste Klimaaktivistin in Österreich. Jetzt hast du, als wir vor der Sendung schon gequatscht haben, gesagt, dass für dich jetzt nicht Klima oder Umwelt von Anfang an so das wichtigste Thema war, wie das ja bei manchen Umweltaktivistinnen schon ist oder auch bei dem Klischee von Klimaschützern, die einfach die Natur lieben oder einfach gerne Bäume umarmen. Bei dir ist das nicht der Fall. Wie kommt es denn, dass du Österreichs Klimaaktivistin Nummer 1 bist? Wie bist du dazugekommen?
Ich glaube, ich bin da einfach reingerutscht. Das ist so eine ganz klassische Geschichte. Ich war schon sehr früh politisch aktiv und habe mit so 14, 15 angefangen, mich zu organisieren und bin ganz am Anfang, wie Fridays for Future entstanden ist, war ich gerade 17, am Tisch gesessen mit Kathi Rogenhofer und Johannes Stangl. Und spannend ist ja, die hatten in ihrer Organisation ganz am Anfang einfach keine Schülerin. Und deswegen haben sie mich dann, glaube ich, auch einfach ins Organisationsteam dazu geholt, weil klar war, das ist global eine Schülerinnenorganisation. In Österreich war es das von Anfang an nicht, aber wir brauchen eine Schülerin, die spricht. Und so bin ich dann da plötzlich im Organisationsteam von Fridays for Future gesessen. Und daraus ist viel gewachsen in den letzten Jahren.
Du hast in einem Interview, das ich gehört habe, von dir auch gesagt, du machst Klimaaktivismus jetzt eben nicht nur wegen dem Klima, sondern wegen den Menschen, was total viel Sinn macht, finde ich. Aber magst du nochmal ausführen, was du genau damit meinst? Also ist dir Klima dann eigentlich gar nicht so wichtig oder warum schon?
Naja, also ich glaube, wie du gerade schon im Intro gesagt hast, ich mache Klimaaktivismus nicht, weil ich Bäume so gern mag oder Insekten oder weil es mir um Dinge wie die Ökosysteme geht, sondern mir geht es darum, dass die Klimakrise, das Unrecht und vor allem die Verteilungsschwierigkeiten, die wir haben, im Grunde einfach befeuert. Und so einfach kann man das ausdrücken. Die Klimakrise wird von denen verursacht, die am meisten haben und die leiden drunter, die am wenigsten haben und auch am wenigsten dazu beigetragen haben. Das heißt, die Klimakrise ist eine ganz direkte Frage von Unrecht, von Verteilung und von Produktion. Und man kann über die Klimakrise eigentlich die großen gesellschaftlichen Fragen beantworten. Und das können wir in Lebensräumen wie Städten, wo wir sehen, dass die Menschen, die in schlecht gedämmten Wohnungen wohnen, in Orten, die weniger begrünt sind und Co., einfach mehr unter den Auswirkungen leiden, schon jetzt. Aber gerade global werden wir es in den nächsten Jahrzehnten extrem spüren. Und zwar vielleicht gar nicht zuerst wir, sondern all diejenigen im globalen Süden, die viel weniger zu der Krise beigetragen haben als wir.
Ich finde, in dem, was du jetzt gesagt hast, sind schon ganz viele Dinge drinnen, die es auch herausfordernd machen, finde ich, also Klimaaktivistin in Österreich zu sein, eben weil er die Frage ist von, was ist so das konkrete Interesse von Leuten dahinter? Jetzt, wenn wir selber nicht die Ersten sind, die das spüren werden, ist das immer ein bisschen herausfordernd, auch für so einen sozialen Kampf. Auf diese Schwierigkeiten würde ich gerne später noch eingehen, also auch was macht kann das Projekt erfolgreich machen, was bräuchte es dafür? Aber davor vielleicht zu den aktuellen Geschehnissen rund um die Klimaproteste. Die aktuellen Dinge, die passieren im Aktivismus, sind ja sehr vereinzelt und versuchen, finde ich, sehr spektakulär zu sein, um einfach Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Zumindest eben diese Aktionen von sie wo festzukleben, an der Straße, Gemälden, Museen. Was hältst du von solchen Aktionen? Hast du sowas Ähnliches schon mal gemacht selber? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht?
Ich würde sagen, ich hätte sowas Ähnliches noch nicht gemacht, aber wir haben monatelang, fast ein Jahr lang eine Baustelle besetzt. Warum das was ganz anderes ist, darauf komme ich gleich. Warum ich die Aktionen, die gerade vor allem in Österreich unter diesem Namen Letzte Generation passieren, taktisch nicht sinnvoll finde, ist eigentlich ganz einfach. Ich finde, wir müssen gerade, wenn wir über systemische Krisen reden, diejenigen angreifen, die die Schuld dran tragen und die verantwortlich sind für diese Krisen, die jetzt jahrzehntelang dafür gesorgt haben, dass wir in dieser Krise sind. Und stattdessen Menschen im Frühverkehr am Arsch zu gehen und dann auch noch aus einer moralischen Perspektive zu sagen, wir machen das ja auch für euch, ist in meinem Ansatz von, wie ich Politik denke, einfach falsch. Weil ich das Gefühl habe, wir müssen Politik für Mehrheiten machen. Wir müssen Politik mit den Menschen machen und sie nicht in ihrem Alltag und in ihrem Leben dort blockieren und dann sagen, hey, aber wir wissen, wie es besser geht. Weil wenn wir wüssten, wie es besser geht, dann wären wir hoffentlich schon woanders. Und die Phrase, die so oft kommt, ja, es geht um Ohnmacht. Und das stimmt. Also wir wissen seit 50 Jahren um die Klimakrise Bescheid. Es war jetzt die 27. Klimakonferenz, bald sind wir bei 30. Die nächste findet in Dubai statt. Es ist eine Absurdität eigentlich nicht, ja, ich kann die Absurdität schwer fassen. Und dass dann Menschen wütend und verzweifelt werden und beginnen, irgendwas zu machen, verstehe ich. Und da muss man aber sagen, und das finde ich spannend, es funktioniert ja. Also in der Medienlogik geht es ja vollkommen auf. Und das ist, was für mich überraschend war. Also ich habe intern direkt gesagt, okay, ich finde das ganz schwierig, diese Aktionen. Und was heißt das? Und ja, so in einem Rahmen. Und dann war irgendwie klar, okay, aber sie haben recht. Medial wird über niemanden mehr berichtet. Und selbst wie Unis besetzt wurden, war Last Generation trotzdem unter den Top-Themen. Und wir hatten letztens ein Gespräch und ich habe sie gefragt, Leute, dann klebt es euch doch bitte an die OMV oder blockiert es doch zumindest EntscheidungsträgerInnen. Und ihre Antwort war, ja eh, das haben Leute schon gemacht, aber es ist halt nichts passiert. Und sie haben recht. Also das ist diese große Frage von, wo stört man ein System, das es wirklich stört? Und das ist, glaube ich, so eine relevante Frage. Und da war meine Antwort halt irgendwie drauf, im Rahmen von diesem Stadtstraßen-Lobau-Protest, naja, man besetzt den Grund, der der Stadt oder dem Bund gehört und man legt sich tatsächlich mit denjenigen an, die den Räumungsbescheid geben müssen. Und das wäre eine Uli Simmer und ein Michi Ludwig. Und damit hat man einen anderen politischen Kampf, als wenn man sich im Grunde eigentlich nur mit Leuten anlegt, die in eine Situation geraten in der Früh, vielleicht vor dem ersten Kaffee, die einfach krantig sind.
Voll. Ich habe auch so das Gefühl, dass das Gegenüber sehr unklar ist. Also in Linz wurde sich ja auch an die Straße geklebt und ich habe mir dann Videos davon angeschaut und ich habe das Gefühl gehabt, das ist so plakativ irgendwie dafür. Also da sind die Leute auf der Straße gesessen, Klimaaktivistinnen, wo ich mir eigentlich denke, cool, dass die was machen. Und dann die Autofahrer, die dort gestanden sind, auch nur sehr verzweifelt sind, gehupt haben und dann aggressiv auch geworden sind. Also die Gegnerinnen waren dann auf einmal die beiden und die Politik war da sehr wenig einfach ein Thema aufgrund dieser Konfrontation, dieser direkten, die da stattgefunden hat. Und eine Sache, die mich schon noch interessieren würde, weil du gesagt hast, aber bis zu einem gewissen Grad funktioniert es, zumindest in dieser medialen Logik so. Was bringt das? Also, weil das ist ja immer dieses Thema, wie du sagst, seit 50 Jahren wissen wir eigentlich Bescheid, es ist immer wieder in den Medien, aber es macht sich, also es tut sich nichts so. Also ist dann was gewonnen damit, wenn man es in die Medien schafft?
Ich würde sagen, nein, so nicht. Aber ich verstehe, wenn das Ziel einer Aktion ist, in die Medien zu kommen, dass man das Gefühl von Erfolg hat. Und ich glaube, über die Aktion redet man, auch über dieses Konzept von sich auf die Straße picken, redet man ja. Also wenn das Ziel von Aktivismus ist, dass man einfach drüber redet, das ist letzte Generation extrem erfolgreich. Ich glaube, darin politisch was zu bewegen, eher nicht. Und ich finde diese Szene, man muss sich das vorstellen, so schön, dass jemand, der muss in die Arbeit und hat wahrscheinlich überhaupt keinen Bock, in die Arbeit zu fahren. Und das sind Klimaaktivistinnen, die einfach wütend und verzweifelt sind. Und ich verstehe beide Seiten. Ich glaube, was spannend ist, dass wenn man die Seiten nebeneinander legen wird, es oft denselben Feind gibt. Und das ist, ich finde, das ist so spannend in einem kapitalistischen System, wo wir irgendwie gezwungen sind, dazu Lohnarbeit zu machen, um zu überleben, dass wir in diese Lohnarbeit müssen und gleichzeitig diese Lohnarbeit vielleicht dazu beiträgt, die Klimakrise zu befeuern und der Weg dahin. Und dass wir eigentlich dasselbe Feindbild haben, aber es noch nicht geschafft haben, diese Kämpfe zu verbinden.
Vielleicht ist das eh ein guter Anschluss daran, an das, was du vorher auch gesagt hast, nämlich man muss die, die direkt verantwortlich sind, auch für die Klimakrise konfrontieren. Wer würdest du sagen, dröseln wir es nochmal auf, wer sind die, die verantwortlich sind für die Klimakrise gerade?
Naja, einerseits sind es Konzerne, die davon profitieren, so zu wirtschaften. Das ist ganz klassisch, global könnte man sagen, Coca-Cola, Nestle und Co. In Österreich ist es schwieriger, aber da könnten wir über Red Bull reden oder ähnlich große Konzerne. Ich meine eben zum Beispiel, wenn wir über Stahlproduktion reden, wird es schon schwieriger. Und dann sind es natürlich PolitikerInnen, die nach deren Interessen die letzten 30 Jahre die Entscheidung getroffen haben. Also man hätte ja vor 30 Jahren ohne Probleme sagen können, wir setzen nicht auf Fossile und nicht auf Gas und nicht auf Öl, sondern wir setzen vor 30 Jahren auf Erneuerbare. Die Technologien waren ja schon da zum Großteil. Das heißt, wir hätten jetzt keins von diesen Problemen, wenn man vor 30 Jahren andere Entscheidungen getroffen hat, aber es ist einfach eine Interessensfrage. Und es ist das Interesse des Kapitals, das vertreten wird.
Ja, das bringt sehr viele Probleme, die wir irgendwie haben, schon sehr auf den Punkt irgendwie, gell? Weil sie alle in diesem System bewegen und natürlich dann der Staat auch abhängig ist von bestimmten Unternehmen und dass er da Steuereinnahmen und so weiter hat und deshalb auch sehr logisch agiert, wenn er sagt, er unterstützt jetzt die Interessen von, keine Ahnung, der OMV oder anderen Namen. Und ich finde, Ohnmacht, also dieses Wort irgendwie Ohnmacht, beschreibt es da eigentlich ganz gut. Und dahingehend wollte ich dich nochmal fragen, jetzt gerade habe ich das Gefühl, auch diese ganzen Protestformen und so, da spricht es sehr draus. Also dass man weiß, es müsste ganz viel ändern, aber man ist selber nicht in der Machtposition, das zu tun. Und ich frage mich, was sagen diese Protestformen, die es gerade gibt, all über den Stand der Klimabewegung aus? Also war das schon mal anders? Hat die Klimabewegung schon mal mehr Macht gehabt, als sie das heute tut? Wie würdest du das einschätzen?
Auf jeden Fall. Also gerade zu Anfängen von Fridays for Future und den großen Massenprotesten, die tatsächlich Streiks waren, wo man ja auch gefragt hat, dürfen die das eigentlich? Da war ganz, ganz viel Kraft da und ein Politisierungsmoment für unglaublich viele Menschen. Da war das Gefühl von einer Bewegung da, die vielleicht auch noch nicht genau gewusst hat, was das Ziel ist. Aber der Moment wäre da gewesen. Und naja, 4 Jahre später, zum Beispiel Fridays for Future macht noch immer dieselben Aktionen und es werden de facto immer weniger Menschen auf der Straße. Und man hat das Gefühl, okay, man hat jetzt das gemacht, was man irgendwie so als die Lösung gesehen hat, nämlich mit ganz vielen Menschen auf die Straße gehen und junge Menschen gehen auf die Straße und man macht ein gutes Pressekonzept und man macht es mit Social Media und man ist im medialen Diskurs. Und trotzdem stellt man jetzt 4 Jahre später fest, so viel weiter, weiß ich nicht, sind wir nicht gekommen. Und für mich war dieser Lobau-Protest schon nochmal so eine ganz klare Frage von macht. Und das war ja auch ein Sieg. Also selbst Leonore Gewessler hat zugestanden, dass es ohne diesen Protest nicht die Absage vom Lobautunnel und von der Lobauautobahn gegeben hätte. Das heißt, es ist schon klar, dass der Protest was erreicht hat und auch bewirkt hat. Und das war schon so eine Position von Macht. Aber jetzt ist auch das vorbei und ich glaube, wir sehen international eine viel diffusere, viel wütendere, viel auch ehrlich gesagt unberechenbarere Klimabewegung, als sie es nochmal war. Mhm.
Diese Radikalisierung auch der Klimabewegung, die du jetzt schon ein bisschen angedeutet hast, die beschäftigt mich auch. Also wohin wird das noch führen, auch wenn man eben gerade so ein bisschen ratlos ist, was man tun möchte, kann. Glaubst du, sind dann Leute in Zukunft bereit, immer zu drastischeren Mitteln auch zu greifen, aus der Verzweiflung heraus? Und wie glaubst du, wird sich die Klimabewegung weiterentwickeln?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sehen das ja gerade, dass das Spektrum groß ist, von den Leuten, die noch immer auf die Straße gehen und sich noch immer mit auch Konzernen treffen und sagen, hey, macht's doch grüne Politik, und denjenigen, die irgendwie in ganz viele Richtungen nicht mehr mitspielen wollen. Und wir sehen das zum Beispiel in Ende Gelände in Deutschland, die haben ihren Aktionskonsens so umgeschrieben, dass jetzt Sabotage erlaubt ist. Also ganz lang hat man über gewaltfreien Widerstand geredet und kein Eigentum wird beschädigt und man setzt sich nur mit seinem Körper dagegen. Und auch da kann man schon so einen Wandel feststellen. Und zum Beispiel Just Stop Oil in Großbritannien, die als eine relativ große Aktion gerade Häuserfassaden von Unternehmen, aber auch von politischen Parteien beschmiert haben. Das heißt, ich meine, das sind nur in Anführungszeichen die ersten Vorboten, aber klar wird das kommen. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass mit zunehmender Drastik und zunehmender politischer Unfähigkeit, und beides bedingt einander ja, immer klarer wird, dass die Handlungsperspektive nicht da ist. Und das führt natürlich zu einer Radikalisierung. Mhm.
Vielleicht stelle ich das mal gegenüber, nochmal mit dem, was du auch schreibst in deinem Buch oder auch dem bezeichnenden Titel, das es schon trägt, nämlich Radikale Wende. Also es muss sich radikal was verändern. Verändern. Jetzt sind das so Einzelaktionen, die wir gerade beschrieben haben. Also auch, keine Ahnung, wenn es eben um sowas geht wie Gewaltfreiheit beiseite werfen. Vielleicht gibt es Klimaterrorismus in Zukunft, kann irgendwie gut sein. Wie steht das im Verhältnis zu so einer radikalen Wende? Beziehungsweise vielleicht fangen wir früher an, was meinst du damit eigentlich mit radikale Wende? Und warum hast du da das Buch dazu geschrieben?
Ich meine radikal im Wortsinn. Also ich glaube, wir verwenden radikal oft als Synonym für extrem. Und so ist es vielleicht gar nicht gemeint. Also das Wort radikal heißt im Wortsinn von der Wurzel an. Und es bedeutet, ein System von der Wurzel an verändern zu müssen für diese Wende, die wir brauchen. Und das bedeutet eine systemische Wende. Das bedeutet, dass wir das kapitalistische System tatsächlich angreifen müssen. Und auch dafür braucht es sicher eine langfristige Strategie. Ich glaube nicht, dass wir die Klimakrise innerhalb vom Kapitalismus lösen können. Und auch, ich glaube, auch das wird immer ein breiteres Verständnis. Und da ist, glaube ich, die große Frage, die wir uns stellen müssen, und die Frage habe ich im Buch ja auch ein bisschen offen gelassen, aber ich glaube, es ist eine, die wir diskutieren müssen, eine strategische, wie wir es schaffen, vielleicht auch mit als Taktik die Klimakrise, die ja so präsent ist, zu nehmen, um das System tatsächlich zu verändern.
Ich finde, das ist auch eine Frage, die mich beschäftigt und die ich irrsinnig schwierig finde, weil ich oft so das Gefühl habe, irgendwie bei sowas wie wenn du einen Arbeitskampf oder sowas hernimmst und um bessere Löhne kämpfst, da ist ganz klar, wer ist irgendwie das politische Subjekt, wer hat ein Interesse daran, das zu tun. Also da hast du halt irgendwie Arbeitende, die haben das Interesse, für höhere Löhne zu streiken oder die zu erkämpfen, also Reform. Aber eigentlich haben sie auch das Interesse, nicht mehr unterjocht zu werden von dem Chef. Das heißt, da ist die systemüberwindende Perspektive sehr, sehr klar. Während ich das Gefühl habe, irgendwie bei Klima ist es manchmal so, dass es halt, es ist ein Abwehrkampf, oder? Also man muss irgendwas erhalten, das da ist, also wo ist quasi mein konkretes politisches Interesse daran, das zu tun und mein konkretes Gegenüber. Hast du da Ideen, wie man das zusammen denken kann oder was da Ansatzpunkte wären?
Ich glaube, man muss eben, wenn man die Klimafrage anschaut, sie eben auf zwei Ebenen denken. Nämlich einerseits, und das stimmt, das politische Subjekt ist ein viel breiteres. Wir sehen das in all den Umfragen. Das Klimathema ist das, womit man am meisten Menschen mobilisieren kann. Und warum das so ist, hat nochmal, glaube ich, andere Gründe und ist mir ehrlich gesagt manchmal auch nicht ganz klar, warum das so ist. Aber es ist so. Das heißt, wir haben auf einer taktischen Ebene eine extrem breite Mobilisierungsmöglichkeit. Und dann das konkrete Feindbild, und das muss man halt schon sagen, ist die Systemlogik, nach der immer mehr produziert werden muss mit begrenzten Ressourcen. Also das Spannende ist ja, dass wir von einem Planeten leben, der irgendwie planetare Grenzen hat. Und innerhalb dieser Grenzen muss gewirtschaftet werden oder muss umgegangen werden damit. Und das sagt ja schon inhärent, dass sich unendliches und unbegrenztes Wachstum nicht ausgeht. Und ich glaube, deswegen ist das politische Feindbild weniger oder vielleicht institutionalisiert, aber könnte man jetzt irgendwie über die VertreterInnen reden, aber ich glaube, es ist weniger institutionalisiert und mehr tatsächlich das System, das Problem und das Feindbild. Und das macht es natürlich schwierig und vielleicht ist da auch die Aufgabe der Klimabewegung, das noch stärker herauszuarbeiten. Das ist eine Frage, wie siehst du das?
Ich sehe das sehr ähnlich tatsächlich, glaube ich. Also ich glaube, man muss so Kämpfe zuspitzen, also eben auch auf, wer sind die Vertreter gerade von dem. Und auch, ich meine, das wird ja oft so gesagt, also es gibt da schon einen Widerspruch. Also wenn man eben über sowas redet, wie irgendwie, es gibt Kohleminen und da gibt es Leute, die da drinnen, die da arbeiten. Und die Klimabewegung ist dafür, dass quasi diese Kohleabbau nicht mehr gibt, dann gehen Arbeitsplätze weg und dann muss man irgendwie schauen, wie schafft man das umzubauen und Perspektiven für die Leute zu schaffen, die dort auch arbeiten. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen, ich finde es sehr, sehr herausfordernd. Und auch deswegen, weil was bei der Klimabewegung immer passiert und dadurch, dass sie so breit und so konfus ist, alles, was du sagst, dafür, dass es so viele Leute gibt, die das beschäftigt, ist es total leicht, finde ich, auch für so ein kapitalistisches System und Player, das zu integrieren. Also wie du sagst, irgendwie, warum Fridays for Future, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich ist, weil sie komplett ins System integriert wurde, quasi. Da gibt es jetzt, wahrscheinlich auch schon Companies for Future irgendwie, die den höchsten CO2...
CEOs for Future. Okay.
Genau, also das, finde ich, halt ist so die große Herausforderung. Also dass man, und ich glaube, dass das eben eine große Challenge ist, eben diesen Widerspruch da drinnen auch sichtbar zu machen. Und da finde ich aber schwierig, oder da würde ich ja gerne mit dir nochmal drüber reden, gibt es eine Möglichkeit, diesen Protest und die Praxis in Verbindung mit dieser großen Systemveränderung zu bringen? Weil eben nur wenn wir es geschafft haben, irgendwie den Bau der Stadtstraße zu verhindern oder auch die nächste Autobahn, sind wir ja der Abschaffung von einem kapitalistischen System noch nicht näher dadurch irgendwie. Und die Systemfrage wird dann nicht automatisch dadurch gestellt.
Das stimmt. Ich glaube, das sind zwei Punkte wichtig, nämlich wie man diese Kämpfe zusammenbringt. Da passiert schon wahnsinnig viel. Also es passiert extrem viel Arbeit gemeinsam mit Beschäftigten, zum Beispiel im Eisenbahnbereich, im Pflegebereich und Co., weil es eben diese Transformation geben muss. Also das passiert und da versuchen wir auch diese Solidarität zu stärken zwischen den Kämpfen. Ich gebe dir natürlich recht, es ist wahnsinnig schwierig. Und wo stellt man da die Systemfrage? Ich glaube, man stellt die Systemfrage direkt und indirekt. Nämlich geht es irgendwie darum, wir reden irgendwie immer über 1,5 Grad, die irgendwie schon nicht mehr erreichbar sind, über diese großen Ziele, die wir durch einen systemischen Wandel erreichen könnten und dann über alle Maßnahmen, die dazu beitragen. Und indem wir uns Macht erarbeiten, indem wir die einzelnen Kämpfe gewinnen, wäre der Wunsch, Glaubwürdigkeit zu bekommen und mit dieser Glaubwürdigkeit dann weiter die Systemfrage stellen zu können. Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig, weil wer spricht uns denn Macht zu? Die Macht können wir uns nur selber nehmen und das können wir nur tun, indem wir die konkreten politischen Kämpfe, die zur Klimakrise führen, auch gewinnen. Und eben, das stellt sicher noch nicht direkt die Systemfrage, aber ich glaube, wir müssen sie dann darüber wieder stellen.
Und was ich jetzt gedacht habe und was bei uns oft auch innerhalb von Junge Linke aufkommt, wenn wir über Klimaforderungen oder sowas reden, ist auch die Frage nach öffentlichem Verkehr und auch gratis öffentlichen Verkehr. Also ich glaube, dass wie ich ja glaube, dass man das zusammendenken kann, ist eben insofern, als dass man auch Forderungen, die klimapolitisch sind, stellen muss, die aber hauptsächlich Leuten auch was bringen. Also wo die echt ein konkretes Interesse dran haben, auch, keine Ahnung, eben günstige Gemeindewohnungen zum Beispiel in einer Stadt zu haben, die dann weniger Energie verbrauchen und in denen man aber gerne wohnt, dass man nicht sagt, du musst jetzt selbst kasteien aufgrund der Klimakrise, sondern du hast da was zu gewinnen davon und wir können ja eben das Leben auch schön gestalten. Genau. Und das kann Hand in Hand gehen.
Auf jeden Fall, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Ich glaube, die Klimafrage ist auch, und deswegen haben viele Linke so ein Problem mit dieser Frage, solange so eine moralische Lifestyle-Frage in einer grünen Nische gewesen. Und ich glaube, genauso holen wir die da aber auch raus. Das heißt, zum Beispiel ein Stadtstraßenprojekt, da geht es jetzt irgendwie um Wohnraum für Menschen. Wir sind ja per se für Wohnraum und da muss man dann die Frage stellen, warum zum Beispiel die Stadt Wien aber dann gleichzeitig wirklich gut erschlossenen Wohnraum im Sonnenwendviertel zum Beispiel an Investoren verspekuliert hat und dann irgendwo am Rand von der Stadt dann leistbare Wohnungen baut, die eh nur so halb leistbar sind und die Hälfte davon an Investoren verkauft. Also ich glaube, da kann man zum Beispiel ansetzen und sagen, ja, okay, Stadt Wien, aber dann leistbarer Wohnraum heißt nicht, irgendwo irgendwas hinzuklopfen und für die Menschen dort wird es halt auch nicht leiwand sein, weil auch mit der Straße werden sie ewig im Stau stehen, sondern genau solche Forderungen. Ich glaube, die Forderung nach Gratis-Öffis ist wichtig. Ich glaube, die Forderung nach dem Ausbau von Öffis ist noch wichtiger. Und da ist ganz spannend. Also da sitzen wir zum Beispiel jetzt eh mit der ÖBB in Verhandlungen und besprechen, wie man das ausbauen könnte und so. Also ich glaube, was spannend ist, dass man schon in der Klimabewegung auch so in einer Position, und das ist gefährlich, in eine verhandelnde Position kommt.
Das stimmt, das ist sicher gefährlich. Gleichzeitig finde ich das manchmal erfrischend, dass quasi, weil in der Linken macht man sich oft einfach. Man sagt irgendwie, es braucht Systemveränderung, so oder so, wir brauchen keine konkreten Lösungen. Dass selbst wenn jetzt Sozialismus wäre in Österreich, man trotzdem noch sich überlegen muss, wie ist Öffi-Ausbau sinnvoll, gerade dann das auch nochmal wichtig ist, das vergisst man dann manchmal. Also das ist diese konkrete Planung, dieses konkrete Wissen und auch braucht diese Forderungen auch. Genau, und das Programm. Da eine Sache, die ich mir jetzt gerade noch gedacht habe zu dieser Stadtstraßen-Global-Geschichte, war auch das eine Ding, das vielleicht gefehlt hat. Also ich habe jetzt nur die Außenperspektive, weil ich war da nicht dabei. Aber das wäre vielleicht auch eine Frage an dich, inwiefern da quasi die Leute, die da betroffen sind, eingebunden sind. Weil ich glaube, oft dieser Widerspruch zwischen, jetzt kommen quasi die von außen irgendwie besetzen das und die wissen es besser und wir wollen ja einfach nur gemütlich in die Arbeit kommen. So, wir brauchen diese Straße. Das passiert ja oft, indem man dann nicht miteinander spricht oder auch sich überlegt, was hätten wir denn gerne, was hätten die gerne, dass sie ändert, was brauchen die auch. Hat es da Versuche gegeben oder wäre das nicht eigentlich vielleicht auch die fehlende Verbindung irgendwie noch da drinnen?
Auf jeden Fall hat es die Versuche gegeben und ehrlich gesagt auch recht viel ist davon geglückt. Also ich glaube, das ist sicher eine der Dinge, auf die ich am stolzesten bin. Das Ganze ging ja am Anfang aus von einer Bürgerinneninitiative und das sind nur Menschen, die dort wohnen. Der Mensch, der das eigentlich gestartet hat, bevor wir gesagt haben, wir besetzen das, ist Werner 50 aus hier Städten retten, Familienpapa. Und ich glaube, so muss man den Protest auch sehen. Wir haben wahnsinnig viel Bewusstsein geschafft. Und gleichzeitig, und das ist, was uns, glaube ich, nicht gelungen ist, ist zu kommunizieren, wir wollen für euch auch die beste Lösung. Das Problem ist, dass die Straße de facto in 10 Jahren noch mehr Probleme verursachen wird als jetzt. Also selbst nach Asfinag-Papieren ist es so, dass in 10 Jahren, weil der Zuzug so stark sein wird, genauso viele Menschen im Stau stehen werden. Das heißt, es ist keine gute Lösung ohne öffentlichen Verkehr und ohne öffentlichen Ausbau. Aber ja, das hat es gegeben. Und wir haben zum Beispiel auch gerade am Anfang, und das war, finde ich, eine der spannenderen Geschichten, mit den Arbeitern geredet, die dann nicht dort arbeiten konnten, logisch, und haben einen Fonds eingerichtet, um den Arbeitern, die quasi einen Lohnentfall haben und der Lohnentfall nicht ausgeglichen wird, zu bezahlen. Da gab es wahnsinnig spannende Versuche auch dazu. Also ich glaube, das ist schon geglückt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass vor allem die Menschen, die um dieses Gebiet herum wohnen, niemand von denen will das. Ich glaube, ja, weiter in der Donaustadt, woanders, kann das sicher sein. Aber die Menschen, die den Protest wirklich mitbekommen haben, von denen haben wir unfassbar viel Unterstützung gekriegt. Sonst wäre es auch nicht so lange gegangen.
Ja. Ich glaube, dass dann halt der nächste Schritt wahrscheinlich wäre auch, ich meine, das ist immer leichter gesagt irgendwie als dann getan, auch weil es manchmal herausfordernd ist für die Leute selbst, die halt extrem viel arbeiten und dann sich darüber vielleicht nicht auch noch Gedanken machen wollen, irgendwie am Abend ist, die Leute in der Donaustadt, die betrifft es ja auch konkret. Also da irgendwie zu schauen, was brauchen die eigentlich und was wären da Lösungen und mit denen dann gemeinsam zu sagen, hey, warum macht das die SPÖ in der Stadt gerade nicht, obwohl wir das so dringend bräuchten. Aber das ist halt ein Riesenprojekt, das man auch nicht mit 20, 40 Leuten irgendwie machen kann.
Ja, nein, das Problem ist eher das Informationsungleichgewicht. Also die SPÖ hat ja 10 Jahre lang unfassbar viel Geld in diese Kampagne gesteckt, weil das so super ist. Und dass die Straße so ausschaut, wie sie ausschaut jetzt und so gebaut wird, hat schon noch Gründe. Also ich habe das im Vorgespräch eh angesprochen. Direkt da, wo die Auffahrt ist zu dieser neuen Stadtstraße, hat der Haselsteiner schon lang ein Logistikzentrum angekauft und baut das gerade aus, damit seine LKWs einen besseren Zugang haben. Ich würde der SPÖ hier nicht unterstellen, dass sie das für die Leute macht. Und ich glaube, wir hätten, um das gegenkampanisieren zu können, einfach viel mehr Geld gebraucht und auch die Initiativen, die schon andere Verkehrskonzepte erarbeitet haben, das hätte nochmal mehr Zeit gebraucht. Also es gibt ganz klare Projekte, wie das gehen wird. Und das, was, glaube ich, nicht angekommen ist, und das ist sicher ein Fehler, es geht nicht darum, dass man gegen alle Straßen ist. Das Ding ist einfach de facto eine Autobahn und genau deswegen wird es auch für niemanden gut sein. Da kann keine Straßenbahn fahren, da kann kein Bus fahren, es gibt keinen Gehsteig, keine Kreuzung. Es ist einfach eine vierspurige Autobahn in der Stadt. Und also ich glaube, man hätte drüber reden können, wie die Ausgestaltung davon ist. Und da gibt es ja ganz großartige Leute, die sich damit beschäftigt haben, wie das hätte ausschauen müssen.
Was ich mir davon auch mitnehme, ist mehr tatsächlich diese konkreten Kämpfe. Weil, also vor Ort in der Stadt, dort, wo man auch politisch aktiv ist, weil da kann man auch tatsächlich was gewinnen, weil das so konkret ist. Und jetzt haben wir schon über mehrere Ebenen geredet. Wir haben schon über die Systemveränderungsebene geredet. Also Kapitalismus muss weg, ein System, das nur noch Profit strebt und dem Mensch und Natur insofern eigentlich ein bisschen wurscht sein. Dann haben wir über diese politische Ebene geredet, also eben stadtplanerisch, welche Entscheidungen. Eine Ebene, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist die individuelle Handlungsebene. Und das ist aber hauptsächlich das, was Leute heutzutage oft unter Klimaschutz auch verstehen. Also eben zum Beispiel Kritik an Konsum und Konsumentscheidungen, sei es jetzt am Black Friday, die Frage, ob man fliegen darf oder die Frage, ob man Fleisch essen darf, weil das alles Dinge sind, die in der Nutzung oder in der Produktion sehr viel CO2 verursachen und die Klimakrise anheizen. Jetzt sagen eben viele zu Recht, wie auch wir, das wird nicht reichen, es braucht einen Systemwandel. Aber ich frage mich das schon manchmal, machen Sie es Linke dann nicht auch zu einfach, kapitalismuskritische Linke? Weil, also auch zu sagen, dann, ich muss mein Verhalten eh nicht ändern, also nicht weniger Fleisch essen, ich kann eh noch Auto fahren, ich kann jede Kleidung kaufen, die will, weil es braucht eh diese große Veränderung und nicht meine eigene kleine. Ist es nicht so, dass es schon ein Problem ist und auch in einem nicht-kapitalistischen System dann diese planetarischen Grenzen noch gibt?
Ja, ich glaube, also ja und nein. Mir geht diese individuelle Fragestellung, so wie wir uns allen, einfach unfassbar am Arsch. Weil es auch genau das war. Es war jahrzehntelang nichts anderes als diese Frage. Es war die Frage nach Bio. Ich finde, Bio macht schön ist der Slogan, der am deutlichsten diesen Klassenunterschied zeigt und wie sehr die Grünen darauf geschissen haben, diese Kämpfe auch zu verbinden, in Wahrheit. Und jetzt gibt es diese Klimabewegung. Ich glaube, natürlich wäre unsere Verpflichtung, drauf zu schauen, was wir machen und wie wir es machen. Und ich glaube, das liegt aber an uns. Nur ist die Klimafrage einfach keine moralische Frage. Und wenn ich da vom Supermarktregal stehe, dann gibt es wahrscheinlich keine richtige Entscheidung. Und es ist einfach auch eine Frage von, was kann ich mir leisten? Kann ich es mir leisten, mir stundenlang zu überlegen, ob das jetzt vegan, bio und zertifiziert ist? Nein. Kann ich mir das bei Kleidung leisten? Vielleicht auch nicht. Weder zeitmäßig noch geldmäßig. Und ich glaube deswegen, solange, und da sehe ich sehr wohl eine Verantwortung in der Linken, aber da kommen wir gleich drauf, solange die klimafreundlichen, die guten, die sozial gerechten, guten Produkte nicht die sind, die gleich billig, gleich einfach zu bekommen, gleich vorhanden und die bessere, angenehmere Lösung sind, können wir die Debatte nicht führen. Ich glaube, diese Individuallösung, darüber können wir erst reden, wenn es diese Lösung gibt. Aber die gibt es de facto für viele Menschen nicht. Und das ist das Problem. Ich sehe die Verantwortung in der Linken darin, das Klimathema mehr als eines zu sehen, das wir aufnehmen müssen als ein systemisches. Ich sehe die Verantwortung der Linken auch darin, endlich tatsächlich da anzufangen, wo man Kämpfe gewinnen kann. Ich glaube, das Schönste und der Wunsch wäre ja, dass wir so viel auch praktische Arbeit machen, dass die Menschen uns wieder vertrauen können. Aber das können sie ja derzeit nicht. Ich meine, die Linke hat die letzten 10, 15 Jahre echt viele Fehler gemacht. Und wir haben echt, ja, wir kämpfen gegen Riesenmühlen und keine Ahnung, aber mein Anspruch an uns wäre ein ganz anderer, als Klimabewegung, aber auch als Linke.
Das finde ich ein schöner Appell auch nochmal an alle, die zuhören. Und was du, finde ich, schön aufgezeigt hast, aber trotzdem ist der Zusammenhang von den Rahmenbedingungen und dem individuellen Handeln. Weil ich habe teilweise schon das Gefühl, man ignoriert dann quasi das Individuelle, aber dass man sich als Linke, wenn man sich auch überlegt, wie soll Gesellschaft in Zukunft ausschauen und gestaltet sein, man eben mitbedenken muss, wie kann man das so ändern, dass anderes Handeln möglich ist und auch für mich dann später. So, genau.
Voll, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
Aber ich komme da aus einer anderen Blase, weil ich glaube, wenn man immer mit dieser Konsumkritik nur zu tun hat, dann ist es eh gut, da klare Kante zu beweisen. Ich bin eher damit konfrontiert, dass immer nur die Systemfrage dann alles lösen wird und genau, man kann dann gleich weitermachen, wie es eh ist. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage an dich, Lena. Wir haben schon total viel diskutiert. Ich finde, ich habe mir schon viel Inspiration mitgenommen, auch für so konkrete Kämpfe und Fragen. Aber die letzte soll auch immer noch eine motivierendere Frage sein. Und die wäre an dich: Wo denkst du als Aktivistin auch für soziale Gerechtigkeit, für Systemwandel, aber auch für Klima, wo gibt es am meisten zu gewinnen und was motiviert dich ganz persönlich auch immer wieder aufzustehen, sei es, wenn man was gewonnen hat, sei es, wenn man wieder scheitert und weiterzukämpfen?
Das ist tatsächlich eine schöne Frage. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich die lokalen Kämpfe suchen im Zusammenhang von globalen Bewegungen, von globalen Dynamiken. Und da gab es so einen ganz inspirierenden Moment. Ich bin vor einem halben Jahr durfte ich mit einer unglaublich coolen Frau zusammen auf einem Podium sitzen, Juma Chipaya. Sie ist die erste Frau von ihrem Stamm im Amazonas, erste weibliche Häuptling. Und wir saßen da und haben in so einem Podium drüber geredet, okay, was können wir tun? Und ich bin mir vollkommen lächerlich dabei vorgekommen, irgendwie über den Stadtstraße-Protest zu reden, der so winzig klein scheint. Und sie hat mich angeschaut und ist furchtbar ernst geworden, hat gemeint, nein, ihr seid diejenigen, die hier gefälligst euer Bestes geben müssen und die kleinen Kämpfe dann aber auch mal gewinnen müssen. Und uns zu klein zu fühlen, die Kämpfe zu gewinnen, das ist das Problem. Und ich glaube, ich nehme mir diesen Moment von dieser unglaublich starken Frau mit, wo ich mir denke, ja, wir haben alle unsere lokalen Kämpfe und egal, ob das jetzt für die Klimabewegung in Lützerath ist, wo eine Kohlegrube blockiert wird, oder ob das die Baumhäuser im Hambi waren, ob das der Protest in der Lobau ist, ob das wahnsinnig beeindruckende Proteste in Indien gegen Coca-Cola sind. Egal, wo wir sind, wir wissen meistens, wer der Feind ist. Wir wissen, wo die Dinge sind, die wir gewinnen können. Und das ist in der Klimafrage eindeutig, das ist aber auch in den anderen Fragen eindeutig. Und ich glaube, wir müssen aufhören, in so Kampagnen und Projektmomenten zu denken, sondern wir müssen uns dazu entschließen, die politische Arbeit, die wir machen, auch so ernst zu nehmen. Ich glaube, wir müssen uns als Linke wieder trauen zu gewinnen.
Echt ein schöner Appell am Schluss. Und ich finde auch dieses extrem wichtig zu sagen, es darf nicht nur punktuell sein, sondern Organisierung muss beständig sein und weitergehen. Und erst dann kann sie darüber hinaus weisen, auch über das, was jetzt gerade ist. Insofern großes Danke dir, Lena, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast zu Gast warst und uns Perspektiven aufgezeigt hast, auch wie wir diese Fragen miteinander verknüpfen können und wofür wir lokal uns einsetzen müssen. Danke dir, Lena.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo ihr gern Podcasts hört. Neben Klima gibt's ein anderes Thema auch, das uns nicht loslässt, nämlich die Teuerungen. Aber was hat denn diese massiven Teuerungen eigentlich genau ausgelöst und kann die Politik da wirklich nichts machen, so wie sie die ganze Zeit sagt? Was wären richtige Maßnahmen gegen die Teuerung und was können wir dagegen tun? Darum geht es bei unserem neuen Format bei Junge Linke, dem Hot Topic. Da bekommst du in einem kurzen Workshop Hintergrundwissen zu brandaktuellen Themen, Antworten auf die großen Fragen und einen Ort, wo du gemeinsam mit anderen politisch interessierten jungen Leuten diskutieren kannst, was gerade in der Welt passiert. Unser Hot Topic Workshop zur Teuerung findet in der Woche vom 3. bis 7. Dezember in Liezen, Linz, Wien, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt statt. Komm vorbei, ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Ciao.